Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Herzlich willkommen in der neuen Folge Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute mit unserer 50. und damit Jubiläumsfolge. Mit dabei ist Dr. Dominik Frankenberg zum Thema Kommunalfinanzen am Limit. Wie steht es um die Dorf- und Gemeindekassen? Bevor wir ins Thema einsteigen, darf ich einmal Dominik Frankenberg vorstellen. Er ist seit Juni 2022 Wissenschaftler am Thünen-Institut für Innovation und Wertschöpfung in ländlichen Räumen. Er ist außerdem Mitglied im Expertenrat der Bertelsmann-Stiftung zur Stärkung der kommunalen Handlungsfähigkeit, auch Mitglied des Arbeitskreises Reform der Kommunalfinanzen der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft und erforscht schwerpunktmäßig zu Kommunalfinanzen, dem Finanzausgleich, Reformen im öffentlichen Sektor und der regionalen Infrastrukturausstattung. Wir kennen uns außerdem schon seit ein paar Jahren und haben unter anderem im letzten Jahr eine Netzwerkradtour in Ostbrandenburg miteinander bestritten. Deswegen, Dominik, schön, dass du im Podcast und in unserer Jubiläumsfolge zu Gast bist. Willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung und die Vorschusslorbeeren. Und ich hoffe, dass wir bei dem komplexen, teils komplexen Thema dieser Jubiläumsfolge gerecht werden können.
Da habe ich keinerlei Zweifel. Genau. Bevor wir heute fachlich ins Thema einsteigen, machen wir mal wieder eine kleine Zeitreise, nämlich an den Beginn des 19. Jahrhunderts nach Preußen. Damals hatte Preußen mal wieder gegen Frankreich verloren, im Vierten Koalitionskrieg, hatte viele Provinzen westlich der Elbe abgeben müssen, lag am Boden und unter dem damaligen Kaiser Friedrich Wilhelm III. Entstand der Versuch, gemeinsam mit den Ministern, dem Reichsfreiherr Karl Vormund zum Stein und Karl August von Hardenberg durch eine radikale Staats- und Gesellschaftsreform Preußen wieder handlungsfähig zu machen. Die Reform bezog sich auf verschiedene Bereiche, auf die Verwaltung, auf das Militär, die Bildung und ein wichtiger Bestandteil der Reform war eben auch die Kommunalreform. Und Bestandteil dieser Reform war unter anderem die Idee, eben über die Selbstverwaltung der Kommunen das Interesse der Menschen an öffentlichen Angelegenheiten zu wecken und damit den Gesamtstaat zu stärken. Das Gesamtbestreben in der Kommunalreform war damals originär zwar kein demokratischer Modernisierungsimpuls, aber es hatte trotzdem mehrere innovative Kernzüge. Einmal ein Freiheitsgewinn der Kommunen gegenüber der zentralstaatlichen preußischen Autorität. Zum Beispiel konnten die Kommunen dadurch mehr über die eigenen Finanzen entscheiden und mehr selbst steuern. Und genau, auch eine Demokratisierung der Stadtverordnetenversammlung. Die war nämlich nicht mehr in erster Linie damals danach den Ständen verpflichtet, ihren Ständen, denen sie zugehörig waren, sondern eben dem eigenen Gewissen. Und von dieser damaligen Sternstunde, genau der Kommunalverwaltung, springen wir jetzt in die Gegenwart, wo sich die Frage der kommunalen Selbstverwaltung erneut stellt heute. Insbesondere mit Blick auf die finanzielle Ausstattung und rückläufige Handlungsspielräume. Beispielsweise fand am 22. Juni gerade erst der Aktionstag Kommunen am Limit statt, getragen vom Deutschen Städtetag, Deutschen Landkreistag und Deutschen Städte- und Gemeindebund, um auf das gravierende kommunale Finanzdefizit aufmerksam zu machen, was aktuell besteht. Und genau deshalb wollen wir heute mal auf das Thema der kommunalen Selbstverwaltung blicken, Inventur machen, auch auf Ursachensuche gehen, womit es zusammenhängt und nach Wegen auch aus der Sackgasse suchen. Und damit steigen wir direkt ein in die erste Frage. Dominik, wie gestaltet sich denn die aktuelle kommunale Finanzsituation im Moment? Wie dramatisch ist denn aktuell die Lage?
Man sollte ja allgemein vorsichtig sein bei der Verwendung des Begriffs Krise. Das wird manchmal ja vorschnell verwendet oder auch inflationär verwendet. Aber wenn das eine Berechtigung hat, dann bei diesem Thema. Denn die kommunale Finanzkrise ist historisch beispiellos. Wir haben das größte Defizit seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland, jetzt für die westdeutschen Kommunen. Da konnten wir aus verschiedenen Gründen natürlich keine Daten haben für die ostdeutschen Kommunen. Und auch seit der Wiedervereinigung kann man das sehen als Gesamtdeutschland ist das ein Defizit, was man in dem Ausmaß nicht kannte. Wir sind bei knapp 30 Milliarden Defizit nur für die kommunalen Kernhaushalte. Wenn man die letzten 3 Jahre, wir sind seit einschließlich 2023 für die Kommunen insgesamt in der bundesweiten Perspektive im Defizit, wenn man die zusammennimmt, haben die kommunalen Kernhaushalte Defizite von 60 Milliarden Euro ausgewiesen. Das ist eine Größenordnung, die schon Angst macht. Gerade wenn man sich die Phase davor anschaute, kamen die eher aus Überschüssen. die aber unter den Vorzeichen standen, dass wir niedrige Zinsen hatten, dass wir eine gute Konjunktur hatten oder zumindest konjunkturellen Rückenwind und dass die Kommunen aber eine Sache vernachlässigt haben, das waren die Investitionen. Also wenn ich Überschüsse oder eine schwarze Null als Kommune erziele, weil ich massiv bei den Investitionen kürze, mich dort zurückhalte, dann ist das auch eigentlich keine echte schwarze Null, sondern dann ist das eine Zukunftshypothek.
Aha.
Das DIFU, das Deutsche Institut für Urbanistik, erhebt regelmäßig den kommunalen Investitionsrückstand. Also was hat man in der Vergangenheit vernachlässigt? Und das sind insgesamt nochmal 231 Milliarden Euro, die man ausweist. Also erhebliche Investitionsrückstände. Und dazu kommen ja viele neue Aufgaben, die die Kommunen beschäftigen. Die sind ja die eigentliche Problemlösungs- und Umsetzungseinheit. Das, was in Berlin und Brüssel beschlossen wird, das müssen die Kommunen vor Ort umsetzen, sei es die Energiewende, sei es die Verkehrswende, sei es die Wärmewende. Und diese Lasten drücken die Kommunen natürlich.
Aha.
Und wenn dort der Schuh drückt, merken das die Bürger auch sehr schnell. Denn irgendwie muss der Haushalt ja dann doch noch zusammenfinden. Der Haushalt ist in Zahlen gegossene Politik. Und das merkt man dann früher oder später auch als Bürger. Die Kommunen tun alles Menschenmögliche, um das nicht spürbar zu machen für die Bürger. Aber das ist trotzdem ein Punkt, der dann alle in der Breite betrifft. Und das hat, glaube ich, auch der Kommunale Aktionstag deutlich gemacht, der mal zeigt, die Krise ist spürbar und sie ist in der Tiefe und in der Breite anders als vorherige.
Also genau, du hast gerade schon erwähnt, es gibt sowohl das Defizit, aber da kommt quasi noch der Investitionsstau drauf, der sich in den letzten Jahren noch entwickelt hat. Wie verhält sich denn räumlich, da wir ja ein Podcast sind, der sich schwerpunktmäßig mit ländlichen Räumen auseinandersetzt, gibt es denn da räumliche Muster der Stärke dieser aktuellen Finanzsituation? Wobei, wir können auch Finanzkrise sagen, wie du gerade treffend beschrieben hast, zum Beispiel zwischen Stadt und Land oder Städten und Dörfern oder verschiedenen ländlichen Regionen auch. Also was gibt es da für Muster?
Wenn man jetzt mal die zwei großen Gruppen, den städtischen Raum, urbanen Raum und die ländlichen Räume gegenüberstellt, dann kann man schon Pi mal Daumen sagen, das Defizit ist in den Städten noch ein Stück höher, also ungefähr 600 Euro pro Einwohner gerechnet und 300 Euro in den ländlichen Räumen. Das ist noch ein Unterschied, aber sie sind beide deutlich im Defizit. Es hat dann auch unterschiedliche Gründe, warum Städte höhere Defizite haben. Man findet im ländlichen Raum weniger ÖPNV, man findet weniger Museen und Theater. Also es sind andere Leistungen und mehr Leistungen, die in zentralen Orten vorgehalten werden. Deshalb ist das auch ein Stück weit auf Leistungsumfang, Leistungsdichte in den Städten zurückzuführen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, eine Stadt schließt ein Schwimmbad und das ist eines von 7 Hallenbädern, dann ist das auch was anderes, als wenn eine ländliche Kommune das einzige noch bestehende Hallenbad schließen muss. Also nur mit den Relationen Finanzierungssaldo oder nur die Verschuldung sich anzuschauen, reicht dann nicht aus, um ein rundes Bild zu kriegen, wie leistungsfähig sind die Kommunen vor Ort. Wenn man sich jetzt auf das Gedächtnis irgendwie beschränkt und sagt, wie viel Schulden hat man bisher angehäuft von den Kommunen und nimmt auch noch die Schulden bei den ausgegliederten Einrichtungen rein, dann ist das auch im Verhältnis ungefähr 3.000 Euro im ländlichen Raum, 6.000 Euro je Einwohner im urbanen, also im nicht ländlichen Raum. Also noch markante Unterschiede, aber alle mit demselben Vorzeichen. Es gibt noch ungefähr bundesweit so 10% der Kommunen, die Überschüsse, leichte Überschüsse verzeichnen.
Und wie kommt es, dass die kommunale Finanzsituation da so unterschiedlich ist zwischen so großen Defiziten und Kommunen, denen es eigentlich finanziell gut zu gehen scheint? Also wie begründet sich das?
Also wenn wir uns die Kommunen anschauen, hängt das schon sehr stark vom Einnahmemix ab. Wir haben sehr steuerstarke Kommunen, da spielt gerade die Gewerbesteuer eine Rolle, die im Raum nicht sehr gleich verteilt ist, eher ungleich verteilt ist, wenn man sich die Angaben anschaut. Wenn man die Spitzenreiter dann vielleicht sieht, Frankfurt am Main, die sind so weit entfernt von den Kommunen in ländlichen Räumen, dass das ein Grund ist, also höhere Einnahmen, die Schere, die dann auseinanderfällt und ein ganz großer Treiber, also auch eine Position, die sehr dynamisch wächst, zum Teil mit zweistelliger Prozentbereich, die Wachstumsraten im Sozialbereich, Kinder, Familien, Jugendhilfe, wo dann Empfänger von Sozialtransferleistungen konzentriert sind und zugleich die Eigenfinanzierungskraft nicht ausreicht. Dort ist die Krise dann eben besonders prekär und das trifft dann eben weitestgehend auch die strukturschwachen Räume, seien es die Städte, sei es der ländliche Raum. Die Strukturschwäche erklärt mehr von den Unterschieden als jetzt nur der Punkt, wie ländlich ist eine gewisse Region.
Mhm. Nichtsdestotrotz gibt's trotzdem, jetzt wenn man weg von diesem Ländlichkeits- und Städtigkeitsindex oder der räumlichen Einordnung geht, gibt's da trotzdem Herausforderungen und Problemlagen, die insbesondere eben kleinere und ländliche Kommunen betreffen?
Man kann grundsätzlich sagen, dass die wirtschaftliche Wachstumsschwäche auch, aber nicht nur den ländlichen Raum betrifft. Wir haben in Baden-Württemberg jetzt am aktuellen Rand die Beobachtung, dass auch die strukturstarken Regionen, die jetzt noch strukturstark sind, also auch die, die von Automobil- und Zuliefererindustrie abhängig sind, da gibt es ja auch viele Hidden Champions in ländlichen Räumen, kleine mittelständische Unternehmen, die da prosperieren, bei denen man jetzt sieht, da fehlt in manchen Kommunen plötzlich ein Viertel der Gewerbesteuerkraft, die weg ist, und damit muss man dann auch umgehen. Denn das Problem ist ja zusätzlich, dann ist nicht nur die Gewerbesteuer am Boden oder zumindest eingebrochen, sondern die Sozialausgaben schnellen dann auch in den Räumen hoch. Denn Arbeitsplatzabbau geht ja dann auch mit Phänomenen einher, die nicht nur die Steuerseite betreffen, sondern auch auf der Ausgabenseite durchschlagen. Und dann kann man auch, wenn man jetzt sich die Investitionen anschaut, beobachten, dass kleinere ländliche Kommunen Schwierigkeiten haben, Investitionen zu finanzieren. Gerade in den strukturschwachen ländlichen Räumen, du sagst es ja auch, periphere Kommunen, die haben es dann noch deutlich schwieriger als strukturstärkere ländliche Räume, den Substanzerhalt überhaupt zu schaffen, also das, was da ist, zu finanzieren an Infrastruktur. Dass man da nicht in der Lage ist, zumindest in der Höhe der Abschreibung zu investieren, ist etwas, was wir sehr oft bei den strukturschwächeren Regionen beobachten, obwohl der Infrastrukturbestand dort schon ohnehin ausgedünnt ist. Also das ist ein großes Problem, weil es ja bestehende Unterschiede, räumliche Disparitäten droht zu verschärfen. Und wenn man dann sieht, die Bevölkerungsschrumpfung findet auch insbesondere dort statt, wo schon wirtschaftliche Strukturschwäche ist und ein allgemeiner Attraktivitätsverlust, dann ist das ein Risiko, was natürlich auch noch Sprengkraft bedeutet. Die Probleme betreffen jetzt erstmal alle, aber die Unterschiede können trotzdem dann auch noch intensiver werden. Man sollte diese regionalen Unterschiede nicht aus dem Blick behalten, denn wir haben ja auch das Ziel, ein gewisses Maß an Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse aufrechtzuerhalten in allen Teilräumen der Bundesrepublik.
Genau, das ist ja auch ein festgeschriebenes Ziel im Grundgesetz. Da hast du gerade einen Fachbegriff benutzt, auf den ich dich gerne nochmal festnageln würde, nämlich, dass die Kommunen es nicht schaffen, quasi in der Höhe der Abschreibung zu reinvestieren. Wie genau meinst du das oder wie genau könnte man das vielleicht anhand von einem Beispiel aus der Praxis verdeutlichen?
Ja, die Größe nennt man auch Nettoinvestition. Also ich investiere zum Beispiel in ein Schwimmbad und das wird ja abgeschrieben anhand der Lebensdauer. Und wenn ich dann nicht in der Lage bin, vielleicht später für den Ersatzneubau zu investieren, dann habe ich das nicht geschafft, in Höhe der Abschreibungen zu investieren. Das muss man nicht sofort schaffen, aber man hat ja einen Wertverzehr von Infrastruktur. Wenn man ein Schwimmbad errichtet, wenn man Abwasserkanäle saniert etc., dann hat man ja einen Gegenwert, einen Vermögenstatbestand, und dessen Wert wird mit der Zeit geringer, weil er irgendwann nicht benutzbar ist. Nicht sofort, aber auch bei kommunalen Straßen. Die Lebensdauer ist endlich, erst recht, wenn man nichts in die Instandhaltung stecken kann. Und das ist dann eben der Vergleich, nicht nur, was investiere ich, sondern welchen Wertverzehr hat das, in das ich bisher investiert habe, bisher erfahren. Und wenn man noch nicht mal in der Höhe investieren kann, um diesen Verzehr an Substanz auszugleichen, dann fährt man auf Verschleiß und dann verfällt ja salopp gesprochen auch schon das, was ich an bestehender Infrastruktur habe, weil ich nicht in der Lage bin, dieses Leistungsniveau aufrechtzuerhalten. Ich hatte mir noch einen Stichpunkt gemacht bei ländlichen Räumen. Was ist das Besondere daran? Also da hatte ich ja jetzt schon gesagt, die können weniger investieren, haben was weniger Steuerstärke. Aber ich hätte noch den Punkt, dass die sehr abhängig davon sind von Umlagen. Also die müssen eine Kreisumlage entrichten, zum Teil auch an Ämter, Verbandsgemeinden, an Sozialverbände. Das ist ja auch ein Stück Autonomie, die abgegeben wird, wenn man denkt, die sind nur ein Ausgabeautomat, ne?
Ja, danke für die Erläuterung, Dominik. Ich glaube, mit dem Schwimmbadbeispiel kann man sich da sehr gut was drunter vorstellen. Stichwort Schwimmbad. Wie zeigt sich denn die Krise für die Menschen vor Ort im Moment im Alltag? Also ich denke, vielleicht viele Menschen werden da schon was wahrgenommen haben oder spüren das, gerade Leute, die auch irgendwie in der Gemeindevertretung irgendwo aktiv sind. Aber wie zeigt sich das denn im Alltag der Menschen? Wo finden denn die Kürzungen zuerst statt, wenn die Haushalte in der Lage sind, wie sie das aktuell sind?
Da die Lage so angespannt ist, ist gerade bei den Kommunen, die drohen, in eine Überschuldung zu geraten, wird auf beiden Seiten, also auf der Ertragsseite bei den Einnahmen und auf der Aufwandsseite, auf der Ausgabenseite wirklich konsolidiert. Wenn man sich die Einnahmenseite anschaut, sind das zum Beispiel die Erhöhungen bei der Grundsteuer, also höhere Hebesätze der Kommunen. Dann spürt man es sicherlich auch häufig in der Breite über Kita-Gebühren, über die Kosten für Ganztagsschulen, aber auch die Leistungen, die man beobachtet, die auch kommunal getragen sind, Friedhöfe, Eintrittspreise im Schwimmbad. Die Hundesteuer, die die Kommunen ja auch noch erheben können, die normalen Parkgebühren, wenn man sich mit dem PKW bewegt, aber auch die normalen Straßenreinigungs-, Wasser-, Abwassergebühren, selbst bei den Büchereien oder bei der Müllabfuhr sind das alles Eigenbeiträge deutscher Kommunen, wo man sieht, die erhöhen Steuern und Gebührenbeiträge, weil es auch einfach kürzerfristig wirksam ist und die Kommune das spürt. Sonst müssten sie ja jetzt wieder lange auf Maßnahmen von Bund und Ländern warten. Das bietet keine Planungssicherheit. Da weiß man nicht, was in welchem Umfang kommt. Und deshalb zeigt sich das dann ja auch bei der Ausgabenseite in Schließung von Standorten. Wenn wir bei dem schönen Schwimmbad bleiben, ob Hallenbad oder Freibäder, Öffnungszeiten werden eingeschränkt. Wir haben zum Teil einen Einstellungsstopp insgesamt in der Personalabteilung der Kommunen. Wir haben längere Wartezeiten in den Ämtern. Man beobachtet unsanierte Schulen. Wenn Kommunen Krankenhausträger sind, wird manchmal auch in der Krankenhausversorgung werden da Abstriche gemacht. Im ÖPNV, ohnehin ja ein Reizthema bei den ländlichen Räumen, werden dann Takte ausgedünnt, Buslinien eingestellt. Wir haben Spielplätze, schlechter gepflegte Parks. Die Straßen, die man beobachtet, liegen, glaube ich, tendenziell eher mehr Schlaglöcher als zuvor. Und auch in dem Bereich, was so diesen Kreis freiwilliger Leistungen betrifft, Abbau von Jugend- und Sozialarbeit, Seniorenarbeit, was vielleicht auch eine wichtige präventive Wirkung hat, da merkt man schon, dass das Leistungsniveau dann zurückgeschraubt werden, weil die Kommunen völlig ausgelastet sind mit den Pflichtaufgaben, die ja hauptsächlich stark regulierte Aufgaben von Bund und Ländern vorgegebene Aufgaben sind, wo die Kommunen sich dann nur noch als Ausgabeautomat fühlen und irgendwie als alimentationsbedürftige staatliche Außenstelle der Verwaltung. Und sie sind ja was Eigenes. Sie sollen eigentlich nicht nur verwalten und ein Ausgabeautomat sein, sondern eigene Lösungen vor Ort entwickeln.
Ja, und das sind ja auch alles Fallbeispiele, die du gerade genannt hast, wo dann der Finger der Bevölkerung dann auch eher in Richtung Kommune zeigt und nicht in Richtung Bund oder Länder. Wenn halt irgendwie so einzelne Gebühren für Friedhof, für Kita irgendwie angehoben werden, dann richtet sich der Blick da eher in Richtung Kommune als auf das große Gesamtbild, um das es ja auch heute geht. Du hattest jetzt auch schon viele einzelne Stellschrauben angesprochen, mit denen Kommunen ja dann quasi darauf reagieren, um Finanzmöglichkeiten oder Steuerungsmöglichkeiten für sich zu schaffen, mit der Grundsteuer oder eben mit den einzelnen Gebührenordnungen in den verschiedenen Bereichen. Vielleicht können wir hier nochmal einen kleinen Schritt zurück machen, um nochmal allgemein auf das kommunale Finanzsystem zu gucken und da vielleicht ein ganz kleines Intro für die Leute zu machen und die Leute irgendwie mitzunehmen. Wie funktioniert es denn genau, wenn man jetzt mal auf die Einnahmenseite blickt und weggeht von diesen individuell gestaltbaren Hebeln auf Kommunalseite? Also du hattest ja auch schon die Gewerbesteuer genannt. Welche Einnahmen haben Kommunen denn noch, vielleicht jetzt auch gerade mit Blick auf die Bundes- und die Landesebene?
Ja, nicht, dass es einen Aufschrei gibt. Ich kann nicht pauschal für die Kommunen wirklich die Aussage geben. Wir haben 11.000 Kommunen, die sind nicht so eine monolithische Einheit, wo man sagt, es gibt den Musterkommunalhaushalt. Wir haben ja auch die Kreise, die Kreisverwaltungen, das sind auch Kommunen als Gemeindeverbände. Wir haben manchmal darunter noch die Ebene von Ämtern, Samtgemeinden, Verbandsgemeinden, die dann Aufgaben der eigentlichen örtlichen Gemeinden übernehmen. Und das zeigt damit ja, wir haben auch innerhalb der kommunalen Ebene eine Arbeitsteilung. Aber wenn man das jetzt pauschal mal annimmt für die kommunale Familie, dann haben wir drei wesentliche Säulen, wo die Einnahmen herkommen. Das sind erstmal die Steuereinnahmen, also die eigenen Steuereinnahmen, wo man auch einen Hebesatz von der Kommune ansetzen kann und damit eine bewegliche Steuer hat. Das ist die Gewerbesteuer, also auch mit die wichtigste kommunale Steuer. Im ländlichen Raum ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer noch wichtiger. Das sind die wesentlichen Säulen, die dann noch ergänzt werden durch die Grundsteuer. Bei der Grundsteuer ist die Besonderheit auch, dass die Kommunen hier eigene Hebesätze festlegen können. Da sind sie nach oben hin auch nicht wirklich frei, weil es ja auch Konkurrenz gibt. Die ist wahrscheinlich stärker noch bei der Gewerbesteuer ausgeprägt. Aber man kann nicht beliebig sagen, ich rette jetzt den Kommunalhaushalt nur dadurch, indem ich die Grundsteuer verzehnfache. Das stößt dann an Grenzen. Die Entgelte sind die zweite Säule, das sind also Gebührenbeiträge. Da hatte ich ja einige schon umrissen, als ich gezeigt habe, welche Möglichkeiten gibt es auf der Ertragsseite für die Kommunen, hier die eigenen Erträge zu erhöhen. Und die Hälfte des Kuchens, das ist die dritte Säule, die macht nicht ein Drittel aus, sondern die Hälfte. Die Hälfte sind Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, im Wesentlichen von Bund und Ländern.
Und wenn wir jetzt weg von der Einnahmenseite gehen und auf die Ausgabenseite blicken, weil, ja genau, das ist ja auch ein größeres Thema aktuell. Was sind denn die zentralen Ausgabenposten, die Kommunen zu tragen haben?
Wenn man sich in die ländlichen Räume hineinversetzt, dann ist das ein ganz großer Punkt der Umlagenbelastung. Die führen Umlagen ab an die Kreise, an Sozialverbände, die dann ganze Länder abdecken oder Teilräume eines Landes oder auch an die übergeordneten Verbandsgemeinden, Samtgemeinden und ähnliche, weil die dann eben die Leistungen im Sozialbereich vielfach finanzieren, die Kreise und Sozialverbände. Damit können die Kommunen im ländlichen Raum vielfach über einen sehr geringen Anteil des Haushalts nur, wenn überhaupt, frei bestimmen. Das andere sind Lasten, die von Sozialausgaben, Personalausgaben geprägt werden. Also die Kommunen haben ja dann auch den Vollzug der Grundsicherung im Pflichtenheft, die Kinder- und Jugendfamilienhilfe, die Hilfe zur Pflege. Also wenn man nicht nur ein Pflegefall wird, sondern dann auch soziale Probleme hätte, die Pflegekosten zu finanzieren, dann ist das auch ein Punkt, der sehr stark wächst bei den Kommunen. Kosten für die Heimerziehung wurden vielfach von den Kommunalvertretern als Beispiel genannt. Da lag man vor wenigen Jahren noch für einen Heimplatz bei 4.500 Euro monatlich. Und die Kosten liegen mittlerweile bei 7.000 bis 8.000 Euro, in Einzelfällen bei 15.000 Euro pro Monat. Und das in wenigen Jahren, da zeigt man, da hat sich so ein perfekter Sturm, nennen das manche, zusammengebraut. Wir haben höhere Fallzahlen, wir haben Fachkräftemangel, Tarifsteigerungen, neue Rechtsansprüche und auch Probleme insgesamt, diese komplexen Hilfesysteme und Hilfearten zu managen.
Also es hat auch viel mit den Ausgaben zu tun. Ich weiß nicht, wie es den Hörenden geht, aber mir schwirrt und mir dampft schon ordentlich der Kopf. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir einmal kurz durchschnaufen. Und das machen wir mit unserer Auflockerungstradition, nämlich dem Lieblingsdialektwort aus der eigenen Region oder dem Lieblingsdialektspruch. Genau. Dominik, aus welcher Ecke kommst du eigentlich und was hast du uns heute für ein Wort oder für einen Spruch mitgebracht?
Ich hoffe, man hat es nicht direkt rausgehört. Ich habe mich bemüht, Hochdeutsch zu sprechen. Wir reden ja jetzt beim Dialekt auch über die gesprochene und nicht die geschriebene Sprache. Ich komme aus dem südlichen oder südlichsten Rheinland, aus dem rechtsrheinischen Bonn, aus dem rechtsrheinischen Teil von Bonn und habe einen Spruch eher oder einen Satz, den man da nicht regelmäßig hört, aber ich finde, der passt zum Finanzthema mitgebracht. Und zwar lautet der, da können vielleicht auch alle mitraten, manche hören es, glaube ich, auch raus, wenn sie mehr oder weniger aus der rheinischen Ecke kommen. Der Satz lautet, der hat ein Eel in der Tasche.
Der hat ein Eel in der Tasche. Ich kann mir schon grob vorstellen, in welche Richtung das geht. Ich würde raten, dass es um eine Person geht, die geizig ist und die nicht gerne ausgibt, die nicht gerne sponsert.
Die hochdeutsche Übersetzung ist, der hat einen Igel in der Tasche, also jemand hat Angst, sich zu verletzen, wenn er in seine Hosentasche greift. Und dort würde man ja normalerweise das Portemonnaie vermuten. Das ist dann eine Person, die sich gerne einladen lässt, wenn es was umsonst gibt und im Gegenzug dann ziemlich zurückhaltend ist, selbst eine Runde auszugeben. Kurzform, der ist aber geizig, wäre die Übersetzung dafür. Und das passt, glaube ich, ganz gut zu der Situation, in der sich die Kommunen befinden. Wenn sie sich an Bund und Land widmen und wenden, dann ist das schon ein Problem, dass sie so einer Misstrauenskultur ausgesetzt sind und dass man den Kommunen nicht zugesteht, selbst über die Mittelverwendung zu bestimmen und auch jedes kleinste Förderprogramm noch mit so viel Regularien zu überfrachten, dass am Ende vielleicht die Kosten für die Durchführung sogar höher sind als die Mittel, die am Ende dem Förderzweck zufließen. Da kann ich verstehen, da verzweifeln manche und sehen dann den Igel in der Tasche.
Das ist doch mal ein thematisch sehr passender Regionalspruch oder Dialektspruch. Das Rheinische habe ich dir jetzt gar nicht so angehört, Dominik. Deswegen spannend und sehr passend zum heutigen Thema. Genau, zu den möglichen Änderungsoptionen und zu den möglichen Reformen wollen wir später nochmal kommen. Bevor wir aber dazu kommen, genau, wollen wir nochmal genauer auf die Ursachen blicken. Also du hattest vorhin schon thematisiert, dass es auch viel um das Thema der Sozialausgaben geht. Aber genau, vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen breiter abholen. Wo sind denn insgesamt die Ursachen für das aktuelle Defizit, wie sich es gerade darstellt?
Das Problem sind ja nicht die Sozialausgaben an sich. Wenn man wüsste, das ist halbwegs berechenbar und in einem Wachstumstrend, der auch Schritt hält mit den Einnahmen, dann ist es ja kein Problem für die Haushalte und dann ist es darstellbar. Aber wenn man auf das Jahr 2010 mal zurückgeht und sieht, da hatten wir kommunale Sozialtransferausgaben von 42 Milliarden Euro und wir haben im vergangenen Jahr über 90 Milliarden Euro Sozialtransferausgaben, also mehr als eine Verdopplung in einem Zeitraum, der noch nicht so groß ist, bei einem Nichtschritthalten der Einnahmen, dann ist das schon ein Problem, was die Kommunen im Markt dann erschüttern kann. Und wenn das dann noch in ein Umfeld kommt, Inflation, Konjunkturdelle, Gewerbesteuerausfälle, selbst in den strukturstärkeren Räumen, dann ist das ein Problem, wenn die Kommunen gleichzeitig noch einige andere Aufgaben und auch Zukunftsinvestitionen zu leisten haben, wenn sie schon damit überfordert sind, einfach das laufende Geschäft zu bestreiten.
Und woher kommt jetzt aber diese Situation dieser Ausgabensteigerung? Also welche Ursachen hat die? Also auch wenn man das jetzt als einen Block im Rahmen mehrerer struktureller Einflussfaktoren quasi betrachtet.
Die kurze Zusammenfassung ist, wir hatten einerseits den Leistungsumfang nicht gleichgehalten. Wir haben mehr Empfänger von Sozialtransferleistungen. Wir haben auch viele Mittel, die in die Eingliederungshilfe fließen, also Maßnahmen, die im Politikfeld Inklusion eine Rolle spielen, Integration in den Arbeitsmarkt, Hilfen für Menschen mit Behinderung, die Plätze für Heimerziehung. Das sind alles mehr Fälle und teurere Fälle. Und das sieht man dann einfach in der Dynamik dieser Sozialausgaben als Position. Tarifsteigerungen im Personalbereich, da würde ja auch jeder zustimmen, diese wichtigen Aufgaben auskömmlich zu finanzieren. Aber natürlich sind das Kosten, die auch im Haushalt dann abgebildet werden müssen. Das sind die Folgekosten davon. Wir leisten uns im Moment mehr, als wir finanzieren können.
Ja, das sind ja alles jetzt erst, genau wie du gerade thematisiert hast, eigentlich schon also viele Ausgaben, wo man sagen würde, ja, die machen sozialpolitisch, gesellschaftlich machen die Sinn. Die Frage ist ja, warum die quasi in den Kommunalhaushalten dann durchschlagen. Also wenn man das jetzt gesamtstaatlich und irgendwie in mehr Ebenensystem betrachtet. Wie kann das denn sein, wenn man das jetzt irgendwie im Gesamtkontext von Bund, Ländern und Kommunalfinanzen betrachtet? Also sind die Aufgaben da dann irgendwie aus deiner Sicht richtig zugeordnet oder müsste man da ein Stück weit irgendwie anpassen, wer was zahlt oder wer quasi für was verantwortlich ist?
Wenn man das Ziel hat, die kommunale Autonomie, die Eigenverantwortung zu stärken, dann müsste man schon sagen, der Besteller und der Zahler, die müssten näher zusammenrücken und es kann keine Lösung sein, nur zu bestellen und komplexe Regeln aufzustellen und vor Ort es zu definieren. Vielleicht auch gewisse Finanzmittel als Problemlösung zu verkaufen und ins Schaufenster zu stellen, aber gleichzeitig zu sagen, bei bestimmten Leistungen zahlen wir dann nur 75% von der Summe X. Wenn die Summe X dann plötzlich doppelt so groß ist, dann sind diese verbleibenden 25%, die die Kommunen zu tragen haben, natürlich auch deutlich größer und ein Nachteil. Das sind dann politische Aushandlungsprozesse und da sind die Kommunen das schwächere Glied. Sie sind ja auch keine Einheit, die wirklich dann im föderalen Mehrebenensystem eine Bedeutung hat, die den Ländern gleichkommt. Die Länder sollten Anwälte der Kommunen sein. Die Kommunen sind Teil der jeweiligen Länder. Und da gibt es natürlich dann auch ein Problem, wenn das Land damit über sein eigenes Budget entscheidet. Und das beobachtet man ja zum Teil auch, wenn man über Verhandlungen von Macht, von Ressourcen diskutiert, dass da ungern der eine dem anderen, gerade wenn er ihm misstraut, mehr Geld gibt als nötig.
Wenn man da jetzt breiter drauf blickt, du hast ja auch am kommunalen Finanzreport 2026 der Bertelsmann Stiftung mitgearbeitet. Dort habt ihr auch insgesamt 20 Kern- und 70 Einzelempfehlungen erarbeitet, wie sich diese aktuelle kommunale Finanzkrise lösen ließe oder wie sich adäquat darauf reagieren ließe politisch. Welche Reformen und welche Reaktionen wären denn da aus deiner Sicht die wichtigsten? Also wo sollte man da quasi starten?
Also die erste Botschaft wäre, man muss die kommunale Grundfinanzierung stärken. Die Kommunen brauchen mehr Geld und auch mehr Freiheit darüber zu bestimmen, was sie mit dem Geld machen. Also wenn wir über Investitionen reden, dann wissen die Kommunen selbst am besten, wo der Investitionsschuh drückt. Und dann kann man nicht von ihnen Investitionen verlangen, wenn man gleichzeitig die Pflichtaufgaben so fein ausdifferenziert, dass keine Ermessensspielräume vor Ort bleiben. Die zweite Botschaft ist damit ja dann eng verknüpft. Einerseits mehr Finanzmittel, andererseits mehr Spielraum, um eigenverantwortlich zu handeln, auch mal mutige Entscheidungen treffen zu können. Selbstverwaltung bedeutet ja auch, dass man sich nicht rechtfertigen muss, wenn man für dasselbe Problem in Kommune A eine andere Lösung findet als in Kommune B. Und wir leisten uns ja ein sehr großes soziales Sicherungsnetz für die Bürger, was vor allgemeinen Lebensrisiken, Arbeitslosigkeit, Krankheit schützt. Aber bei den Kommunen tolerieren wir ja zum Teil schon noch recht große Unterschiede. Und da sollte man ja zumindest vermeiden, dass man größer werdende Versorgungsdefizite hat. Nicht alle auf die gleiche Finanzausstattung bringen, aber so die Kommunen finanziell ausstatten, dass sie zumindest befähigt sind, auch eigene Handlungsspielräume auszuschöpfen. Und da war die Kernempfehlung wirklich bei dem Expertenrat der Bertelsmann Stiftung, dass wir grundsätzlich mal über die Aufgabenverteilung nachdenken und dieses Konnexitätsbestimmungsprinzip umsetzen. Also, dass der Besteller auch in höherem Maße bezahlt und damit auch einen Anreiz hat, zu prüfen, ist das nicht vielleicht praxisfern, was ich den Kommunen auferlege an Pflichten, und dass vielleicht Leistungen, die für die Kommunen ermessensfrei sind, Kfz-Zulassung, Wohngeld, Elterngeld, zurückgehen an den, der die Gesetze erlassen hat, nämlich an Bund und Länder. Damit würden ja auch die Finanzierungsströme umgelenkt und die Kommunen Spielräume kriegen für die eigentlichen Kernaufgaben. Die Digitalisierung macht das leichter, das sehen wir so als Schlüsselfaktor, wenn wir die Verwaltungsdigitalisierung wirklich gut machen, also nicht schlechte Prozesse 1:1 in die digitale Welt übertragen, sondern uns nach die Gedanken machen, in welchen Fällen sind die Kommunen der bessere Umsetzungsakteur als Bund und Länder, dann bleibt es kommunal, aber wenn es mit guten Gründen zentralisierbar ist, standardisierbar, dann kommt es auch an die Ebene, die diese Aufgaben verantwortet hat.
In dem Zusammenhang, also ich meine, dieses Thema der Kommunalfinanzen ist ja eigentlich schon länger Thema, und also das Defizit in diesem Jahr folgt ja auf mehrere Rekorddefizite in den letzten beiden Jahren. Also da hört man ja häufig auch den Satz, wir haben kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. Deswegen abgesehen von den rein technischen Änderungen, die man quasi machen könnte, wieso ist es denn so schwierig, hier zu reformieren? Also warum ist es so schwer, hier eine bessere Finanzausstattung oder eine bessere Handlungsfähigkeit herzustellen für Kommunen?
Also ein Teil der Erklärung ist, dass es eine gewisse Selbstblockade gibt, wenn jede föderale Ebene die Lösung vom Gegenüber verlangt, also der Bund auf die Länder zeigt, weil die Finanzlage der Länder im Moment etwas besser ist, und die Länder auf den Bund zeigen, dann löst sich auch noch kein Problem. Und wenn es im Endeffekt immer dazu führt, dass jemand fast allein verantwortlich für die Finanzierung ist, dann hält man sich auch zurück. Dann werden vielleicht bestimmte Standards auch nicht beschlossen, weil man sonst die Kommunen vollständig alimentieren müsste. Dann hält man sich zurück und sagt, wir legen euch jetzt vielleicht nicht zusätzliche Steine in den Weg, aber die Steine, die die Kommunen schon im Rucksack haben, die bleiben schön da. Also das System wird dann nicht angefasst, weil auch der Bund ja lange von der Friedensdividende gelebt hat, aber jetzt auch im Bereich Bevölkerungsschutz, Verteidigung ja große Ausgabenblöcke hat, die man nicht nur schuldenfinanziert wirklich kaschieren kann. Und der andere Teil der Erklärung ist ein Stück weit psychologisch. Ich glaube, es dominierte lange Zeit das Prinzip Hoffnung. Wenn man eine Krise hatte, auch die jüngste Corona-Krise, dann haben die Kommunen die finanziell doch immer was besser verdaut als befürchtet. Man hat auch geholfen, aber es gab nie ein flächendeckendes kommunales Desaster. Und wenn man auf dieses Prinzip Hoffnung zu lange baut, dann kann man sagen, wie bei Hemingway, wo mal gefragt wurde, wie bist du bankrott gegangen? Erst allmählich, dann ganz plötzlich, dann ist es ein schleichender Prozess, der plötzlich gravierender wird und dann durchschlägt. Dann brauchen solche Systeme, auch selbst wenn sie die Erkenntnisse haben, immer im demokratischen Aushandlungsprozess etwas Zeit, um auch zu wirklich großen Lösungen zu kommen. Und ich glaube, im Moment sind auch die politischen Machts- und Mehrheitsverhältnisse nicht so, dass man die ganz großen Lösungen erwartet, sondern vielleicht mehrere kleine Trippelschritte. Die sollten aber möglichst in die richtige Richtung gehen. Ein dritter Punkt vielleicht noch ganz kurz. Wenn wir über die Kommunen reden, dann stellt man sich ja so eine geeinte Familie vor, die dann ähnliche Probleme haben. Das ist aber nicht so eine Einheit, wo man sagt, die Probleme in den Kommunen sind alle gleich. Die Kreisverwaltung wird anders über eine Kreisumlage denken und eine Erhöhung der Kreisumlage als der kreisangehörige Raum. Und die großen Städte haben vielleicht auch eine ganz andere Lobby und andere Interessen als die dünn besiedelten ländlichen Kommunen, die ja auch viele Flächen der Lebensrealität dann ausmachen.
Auf jeden Fall. Und nachdem da jetzt ja auch so ein bisschen politische Dynamik reingekommen ist mit den Aktionstagen und den verschiedenen, also es gab ja auch irgendwie ein paar Erklärungen von Zusammenschlüssen aus peripheren Kommunen und der Forschung und auch aus Sozialverbänden, gab es ja viele Initiativen und viel Bewegung. Wie betrachtest du das gerade politisch? Also rechnest du da damit, dass wir da jetzt in die richtige Richtung gehen mit Blick auf die Weiterentwicklung, oder wie beobachtest du das gerade?
Also ich gehe zumindest davon aus, dass die Kommunen das mit dem Aktionstag und auch mit anderen Aktionen, die jetzt noch geplant sind, schon mal geschafft haben, wieder auf die mediale Tagesordnung zu kommen, dass das auch im Blick jetzt der geoökonomischen Spannungen, der Kriege sonst immer etwas unter den Teppich gekehrt wird. Aber der Game Changer wird es, glaube ich, nicht sein. Wie du sagtest, die Erkenntnisse liegen ja auch vor. Meistens braucht man etwas Druck, vielleicht über Urteile des Bundesverfassungsgerichtshofs. Da liegen ja schon seit mehreren Jahren Kommunalverfassungsbeschwerden vor, wo die Kommunen sagen, wir haben doch ein Recht auf finanzielle Mindestausstattung. Und wenn da vielleicht zugunsten der Kommunen entschieden wird, also da geht es um die Frage, ist das für die Kommunen relevant, ob das Land leistungsfähig genug ist, sie so auszustatten, dass sie ihre Aufgaben erfüllen können. Wenn der Bundesverfassungsgericht da den Klagen zustimmt, dann wird sicher Handlungsdruck erzeugt, der stärker ist, als jetzt, wenn die Kommunen mit dem Trecker nach Berlin fahren und da Autokorsos bilden. Und ich glaube aber insgesamt muss der Staat sich dann schon noch stärker daran orientieren, was dauerhaft finanzierbar ist. Wir können das nicht alles dauerhaft schuldenfinanziert abbilden. Und da kann man auch nicht sofort notwendige Maßnahmen vielleicht mit einem gewissen Reflex als unzumutbar oder unsozial kritisieren, sondern man muss sagen, das ist ein demokratischer Aushandlungsprozess, auch mit Blick auf die Transformationsaufgaben, die anstehen, dass man da möglichst breite Unterstützung hat, sowohl bei den Bürgern als auch bei den Unternehmen und Politikverwaltung auf allen Ebenen im Föderalstaat. Sonst wird es nicht gelingen.
Okay, also du hoffst quasi ein Stück weit auf die ausstehenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, aber mahnst auch quasi eine offene Debatte darüber an, was genau wir uns gesellschaftlich da quasi leisten sollten finanziell.
Vielleicht noch als Einschub dazu, ich glaube nur das Prinzip Hoffnung, denn das wäre ja auch ein Stück Prinzip Hoffnung, auf die Rechtsprechung zu warten, das wird den Kommunen dann auch nicht helfen. Ich würde auch sagen, das haben wir bei Bertelsmann in dem Expertenrat auch als ein Votum festgelegt, dass schon eine Soforthilfe, die noch in diesem Jahr wirksam sein wird, nötig ist. Also wir haben nicht nur Maßnahmen, die erst mittel- bis längerfristig wirken und dann hoffentlich nachhaltig einen Effekt zeigen, sondern wir haben auch mehr oder weniger temporäre, nicht nachhaltige Maßnahmen empfohlen, um den Kommunen schneller zu helfen. Das ist dann insbesondere möglich, zum Beispiel über die Steuerbeteiligung, höheren Anteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen. Das würde sehr schnell helfen können, um die Löcher zu schließen.
Ja. Also genau, auch noch das Plädoyer für kurzfristige und direkt wirksame Maßnahmen neben genau längerfristigen strukturellen Umstellungen. Ich würde mit Blick auf die Zeit einmal so ein bisschen auf unsere Ziellinie einbiegen. Wir haben ja in unserem Podcast immer die Tradition des Landüeis, wo genau unsere Gäste immer noch eine Kleinigkeit mitbringen, eine Statistik, eine Anekdote, ein Fakt, die sie in letzter Zeit rund um die ländlichen Räume und die ländliche Entwicklung überrascht hat. Deswegen würde ich auch dich bitten, Dominik, einmal dein Landüei auszupacken. Was hast du uns denn mitgebracht?
Es wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, dass in dem Landüei sich ein paar Euro-Stücke befinden und dass es dann nochmal um das liebe Geld geht.
Das ist sehr überraschend.
Und zwar finde ich da die Beobachtung immer überraschend, wenn man sich vorstellt, wie ist denn vielleicht das verfügbare Einkommen verteilt? Also nicht die Löhne, sondern dann schauen wir uns an beim verfügbaren Einkommen, was bleibt von den Löhnen netto übrig und was kriegen vielleicht Leute, die kein Markteinkommen beziehen, über Sozialtransfers? Also das, was ein Haushalt ungefähr netto zur Verfügung hat, ist das verfügbare Einkommen. Und wenn wir da jetzt die großen Gruppen vergleichen, städtisch-ländlich, sieht man, dass die ländlichen Räume nach den jüngsten Daten sogar leicht vorne liegen. Also das verfügbare Einkommen in ländlichen Räumen liegt bei knapp 28.500 Euro im Jahr pro Einwohner. Und in den urbanen, in den städtischen Räumen sind es knapp 100 Euro weniger. Das finde ich dann immer überraschend, weil man denkt, wohnen die nicht alle in den Städten, die Einkommensstarken? Nein, die haben den Wohnsitz dann im ländlichen Raum und die arbeiten dann eher in den städtischen Räumen, in den urbanen Räumen. Es ist jetzt auch ein Durchschnittswert, also das kann schon noch mal verzerrt werden durch dann die Einkommensmillionäre. Aber ich fand das immer eine nette Beobachtung. Und wenn man dann im Hinterkopf hat, auch das Wohnen selbst ist ja deutlich erschwinglicher in ländlichen Räumen, dann kann man sagen, auch von der finanziellen Seite her kann das ja doch sehr spannend sein, im ländlichen Raum zu leben.
Ja, sehr interessant. Das hatte ich tatsächlich auch nicht auf dem Schirm, genau, dass das Netto-Haushaltseinkommen tatsächlich ein bisschen höher liegt. Deswegen vielen Dank, dass du uns das mitgebracht hast als Beobachtung. Genau, eine kleine statistische Referenz dazu würde ich genau nochmal in die Shownotes packen im Nachgang. Ich habe jetzt nur noch vielen Dank zu sagen. Vielen Dank, Dominik, dass du mit dabei warst in unserer Jubiläumsfolge zum Thema Kommunalfinanzen. Schön, dass du mit dabei warst hier im Podcast, uns Einblicke gegeben hast in die Drastik der aktuellen Krise, aber auch so ein bisschen mitgenommen hast, an die Hand genommen hast, wie das kommunale Finanzsystem überhaupt funktioniert in Deutschland, was die wichtigsten Posten sind und genau wie die sich eben auch verändert haben zur Erklärung der aktuellen Situation. Und ja, vielen Dank, dass du deine breite Expertise mit uns geteilt hast.
Ja, ich habe zu danken. Ich hoffe, diesen Parforce-Ritt durch sehr viele verschiedene Themen, der hat nicht so viele Hörerinnen und Hörer überfordert, sondern vielleicht einige Punkte wirklich, die man auch im Alltag mitnehmen kann oder andere schon beobachtet haben, aufgezeigt. Denn das ist ja dann immer noch das Spannendste, wenn das nicht nur rein im Elfenbeinturm die Forschung bleibt, sondern man auch sieht, je nachdem, welchen Weg man geht und welche Alternativen es vielleicht gibt, an der Situation etwas zu ändern, dann besteht auch wirklich Anlass, dieses Prinzip Hoffnung dann doch fortzuführen.
Genau. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. Deswegen dir nochmal vielen Dank und bis bald, Dominik.
Danke. Tschüss.